Deutschlandfunk. Auslese.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you.
Wenn Sie ein wenig über die Beatles wissen, dann wissen Sie, dass dieser Song hier Lucy in the Sky with Diamonds heißt und eine inoffizielle Hymne für die Droge LSD ist. Die Anfangsbuchstaben, der Substantive im Titel, also Lucy, Sky und Diamond, die ergeben genau das Akronym LSD für Lysergsäure-Diethylamid. LSD ist eine der stärksten psychoaktiven Substanzen auf unserem Planeten und sie hat nicht nur John Lennon und Paul McCartney musikalisch inspiriert, sondern auch andere Weltstars wie John Coltrane und Pink Floyd. Der Hype um psychoaktive Substanzen wie LSD und Psilocybin, der begann Anfang der 1960er Jahre in den USA. Und wir, das Sachbuchtrio des Deutschlandfunk, nehmen Sie heute mit auf einen literarischen Drogentrip in diese bewegte Zeit. Denn wir wollen sprechen über T.C. Boyles neuen Roman »Das Licht«, in dem er drei schicksalhafte Jahre eines Doktoranden des berühmt-berüchtigten Harvard-Professors Timothy Leary beschreibt, der halluzinogene Drogen für universelle Heilsbringer hielt. Als Kontrapunkt zur literarischen Fiktion stellen wir Ihnen dann das neue Buch des US-Wissenschaftsjournalisten Michael Pollan vor. Sein Titel »Verändere dein Bewusstsein«. Und darin schreibt der Autor von einer bevorstehenden Renaissance psychedelischer Drogen und hat zu Recherchezwecken einige davon selbst ausprobiert. Wie horizonterweiternd seine Erfahrungen für ihn und für seine Leser waren und sind, darüber diskutieren wir gleich ausführlich. Die Pforten der Wahrnehmung, wie Drogenexperimente unser Bewusstsein verändern, das ist der Titel der heutigen Auslese. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir in unserem Kölner Studio sitzen die beiden Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange, die das DLF-Sachbuch-Trio komplettieren. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Hallo.
Die Pforten der Wahrnehmung, das war der Titel eines 1954 erschienenen Essays von Aldous Huxley, in dem der berühmte Schriftsteller beschrieb, wie ein Selbstversuch mit der Droge Mescalin seine Wahrnehmung verändert hat. Das Buch inspirierte Millionen, es ihm gleich zu tun und machte Mescalin, Magic Mushrooms und später LSD salonfähig. Anfang der 1960er Jahre wurden an der Elite-Uni Harvard und anderswo dann sogar Forschungsprojekte durchgeführt, um die bewusstseinserweiternde Wirkung dieser Drogen systematisch zu untersuchen. Und von diesen Experimenten und den daran beteiligten Forschern handelt der Roman »Das Licht« von T.C. Boyle. Dagmar Röhrlich, erzählen Sie doch mal, was der Leser da erfährt.
Ja, also wir sind im Cambridge des Jahres 1962, Cambridge, Massachusetts. Und es ist die Zeit, als die Hippie-Kultur sich gerade zu formen beginnt. Als sie halt sagen, Gesellschaft und Konventionen, das sind Fesseln, die wir sprengen müssen. Es ist der Anfang dieser ganzen Bewegung in Harvard. Da lernen wir jetzt Fitz Loney kennen. Das ist Doktorand und der Psychologie. Er ist verheiratet, hat ein Kind. Und er gerät in den Bann dieses sehr charismatischen Professors Timothy Leary, dem Drogenguru der 60er Jahre, wenn man so will, der halt mit psychedelischen Drogen die Welt zu einem besseren Ort machen will und Menschen frei und glücklich. Fitz ist eine fiktive Figur, auch seine ganze Familie, aber viele andere Personen in diesem Roman sind real. Und allen voran halt Leary, der in Harvard eine Sekte gründet und sich selbst ja eigentlich schon als Gott sieht und das Sakrament verteilt LSD.
Das Licht wurde gedämpft. Tim legte eine Platte mit irgendeiner monotonen indischen Musik auf. Das sei Raga, sagte jemand. Ein nervtötendes Gedudel, das immer und immer weiterging. Eine Ewigkeit, wie es schien. Und dann begann die Droge zu wirken und rollte durch ihn hindurch, wie sich übereinander türmende Wellen an einem endlosen Strand. Objekte begannen sich zu bewegen, heftig und gewaltsam, in kreischenden Farbstreifen. Und das alles drang auf ihn ein.
So ein Jahr lang geht es gut, dann fliegt Leary aus Harvard heraus und seine Anhänger sind, wenn man so will, heimatlos geworden. Sie hoffen darauf, dass ihr Messias ihnen eine neue Heimat bietet und die kommt dann auch in Form von Millbrooks, einem Anwesen in der Nähe von New York, sehr groß, ein riesiges Haus, ein Paradies. So jedenfalls denken die Leute, dass sie sich jetzt ins Paradies bewegen. Hier wollen sie und die anderen aus dem inneren Kreis, wollen sie sich dem Rausch hingeben, der freien Liebe, Besitz und Eifersucht überwinden und mit dem Sakrament die tiefsten Geheimnisse, das Licht hinter dem Licht, Gott sehen und erfahren. Dieses Leben in Millbrooks, das hat T.C. Boyle rekonstruiert anhand von Learys Autobiografie. Aber dem Autor geht es nicht um irgendwelche Rauschzustände, die wiederzugeben, sondern um die Phasen dazwischen. Er zeigt dieses Scheitern der Gesellschaft, die immer weiter in psychische Abhängigkeit von ihrer Droge gerät, die in immer größere Schwierigkeiten, immer größere Abstand von der Realität ja, richtig reinschlittert. Man möchte die Leute packen und schütteln und sagen, jetzt kommt doch mal wieder zurück. Ihr seht doch, dass ihr in den Abgrund läuft, aber sie laufen immer weiter. Leary scheint zu verschwinden. Je mehr dieses Scheitern der Gruppe offensichtlich wird, umso mehr tritt ihr Guru zurück, bis er in der Realität ja auch irgendwann einmal ganz verschwindet. Als nämlich alles schwierig wird, LSD knapp und kaum noch zu übersehen ist, dass da alles schief geht, bricht er zu neuen Ufern auf. Es geht um diese Gruppe, um ihr Scheitern und um die, die sonst nie im Rampenlicht stehen, nämlich die, die ihr Leben verloren haben, also die einfach ihr Leben versaut haben.
Ich habe davor schon zwei von T.C. Boyles Romanen gelesen, Grün ist die Hoffnung und die Terranauten. Und da fiel mir natürlich jetzt bei der Lektüre auf, das folgt schon so einem klassischen T.C. Boyle Strickmuster, was er da macht. Bei den anderen Büchern, die ich gerade erwähnt habe, auch da starten die Protagonisten voller Euphorie in ein neues Leben. Sie haben ein großes Projekt. Mal wollen sie mit Marihuana-Anbau reich werden, mal wollen sie die Menschheit auf die Besiedlung ferner Planeten vorbereiten. Und am Ende ist es aber so, dass diese euphorisch gestarteten Projekte scheitern letztlich an zwischenmenschlichen Verwicklungen, die dann irgendwann auf der Strecke auftreten. Und das ist bei diesem Roman Das Licht da in der Tat genauso. Das klingt alles wahnsinnig spannend und man hat das Gefühl, die Leute, die diesem Timothy Leary da einige Monate oder Jahre lang gefolgt sind, die hatten bestimmt eine tolle Zeit. Aber irgendwann haben sie sich alle selber verloren, haben den Faden ihres Lebens eigentlich verloren. Und das schildert T.C. Boyle sehr, sehr plastisch, wie die da sozusagen ja fast schon hängen bleiben auf diesem Trip und sozusagen den Überblick verlieren. Ich finde auch, T.C. Boyle zeichnet sehr schön nach, wie dieser Timothy Leary vom Harvard-Professor zum Guru mutiert, so ganz allmählich. Ja, und letztlich führt das alles zu einem völligen Kontrollverlust. Ich fand das sehr einprägsam, psychologisch tiefgehend beschrieben. Man kann sich sehr gut in die Gefühlslage der Protagonisten reinversetzen und ganz nebenbei lernt man auch sehr viel über die Wirkung psychoaktiver Substanzen. Für mich war das ein Drogentrip, der sehr faszinierend war, absolut Horizont erweitert. Wie ist es Ihnen gegangen, Herr Lange?
Als Mitglied des Sachbuchtrios habe ich einen wichtigen Hinweis zu machen. Romane erzählen nicht die Wahrheit. Vieles, was dort steht, ist frei erfunden. Aber dennoch, ich habe natürlich nicht nur eine negative Meinung von Romanen. Manchmal gelingt es einem Roman, tatsächliche Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen zu lassen. Das bringt keine neuen Fakten, nicht unbedingt, aber man nimmt die Sachen anders wahr. Tatsächlich haben Romane, wie auch manche bewusstseinserweiternde Substanzen, Auswirkungen auf die Wahrnehmung. Wir nehmen etwas, was wir vorher schon wussten, anders wahr. Und da kann ich einfach nur sagen, das gelingt T.C. Boyle mit diesem Roman und deshalb ist das auch ein sehr guter, ja fast schon ein großer Roman.
Ja, ich fand ihn auch ganz brillant.
Das Licht, so heißt der neue Roman von T.C. Boyle. Alle wichtigen Infos zum Buch hier nochmal zum Mitschreiben.
Das Licht, der Roman von T.C. Boyle, wurde von Dirk Gunsteren aus dem Amerikanischen übersetzt. Er ist im Hansa Verlag erschienen, hat 379 Seiten und kostet 25 Euro.
T.C. Boyle, haben wir gerade schon gesagt, liefert den fiktiven Blick des Romanautors auf die Drogenrevolution Anfang der 1960er Jahre. Der US-Wissenschaftsjournalist Michael Pollan dagegen, der geht zunächst mal ganz sachlich nüchtern an dasselbe Thema ran. Er will rausfinden, was dran ist an Gerüchten, dass es gut 50 Jahre nach der ersten Welle eine Renaissance psychedelischer Drogen geben könnte, weil das gesellschaftliche Tabu nämlich allmählich bröckelt, mit dem LSD und Co. Ende der 1960er Jahre belegt worden sind. Michael Pollan recherchiert ausgiebig, spricht mit vielen Experten für erweiterte Bewusstseinszustände und kommt irgendwann zu dem Schluss, ich muss mir diese Drogen jetzt mal selber reinpfeifen, um mir da ein Bild zu machen. Verändere dein Bewusstsein, was uns die neue Psychedelikforschung über Sucht, Depression, Todesfurcht und Transzendenz lehrt. So heißt das Sachbuch, das er über seine Erfahrung geschrieben hat. Michael Lange, Sie haben es gelesen. Wie stark hat die Lektüre Ihr Bewusstsein verändert?
Wenig, aber ich habe eine ganze Menge neuer Fakten erfahren. Zum Beispiel alles, was wir über LSD oder auch über Psilocybine wissen, über diese psychedelischen Substanzen, das verbinden wir automatisch mit der Hippie-Szene, mit den 60er Jahren, Realitätsflucht, Drogenrausch. Und es gab eine Zeit davor. Es gab einen Entwickler, damals in Basel noch in den 40er Jahren, der ein ganz seriöser Forscher war. Es gab in den 50er Jahren klinische Forschungen, die da begonnen haben. Die haben gesehen, da ist eine hochwirksame Substanz, da wollen wir was mitmachen, da könnte man doch Medizin eventuell Gutes tun. Das müssen wir jetzt erforschen. Diese Forschungen fingen in den 50er Jahren gerade an. Und all das beschreibt Michael Pollan, und zwar aus der Ich-Perspektive. Er ist derjenige, der sagt, ich will mich von diesem Bild, was wir alle im Kopf haben, nicht blenden lassen. Ich will zu den Fakten vordringen. Und das, finde ich, gelingt ihm im ersten Teil des Buches sehr gut. Er trifft Schamanen, er trifft biedere Wissenschaftler, völlig pilzverrückte Leute, die ihm allerhand Blödsinn erzählen. Und er sagt auch, Mensch, das sind doch alles New Age-Floskeln, was erfahre ich da hier alles, und versucht das Ganze trotzdem irgendwie zusammenzurühren. Aber er merkt dann selber, ja, irgendwie ist das alles doch nicht das Wahre, und diese Berichte, die alle von ihren Trips machen, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, und dann macht er sich sozusagen selber auf die Reise und versucht es sozusagen Timothy Leary nachzutun und auch ja, sozusagen die Selbsterfahrung zu genießen. Aber sein Bild von Timothy Leary, das kommt in diesem Zitat zum Ausdruck.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der extravagante Psychologieprofessor Timothy Leary der Psychedelikforschung großen Schaden zugefügt hat. Und doch waren es die gesellschaftlichen Kräfte, die von den Drogen selbst entfesselt wurden, sobald sie aus dem Labor in die Kultur übergingen. Ob nun mit oder ohne die unbedachten, heiteren und publizitätsträchtigen Mätzchen Timothy Learys, die schiere dionysische Kraft des LSD musste zwangsläufig alles auf den Kopf stellen und eine entsprechende Reaktion auslösen.
Was ist das, diese schiere dionysische Kraft? Das will er wissen. Und recht interessant finde ich die Ergebnisse, die neuere Forschungen dazu bieten, aus der Hirnforschung, auch bildgebende Verfahren, die zeigen, dass bestimmte Filter da im Gehirn anscheinend nicht mehr funktionieren. Unser Gehirn ist so konstruiert, dass die Informationen auch gebündelt werden, dass wir da was mit anfangen können und nicht einfach ungefiltert auf uns einfließen. Diese Filter werden gewissermaßen ausgeschaltet, und dann löst sich sozusagen alles auf, und dann löst sich ab einer gewissen Stufe auch das Ich auf. Ich bin nicht mehr ich, sondern ich bin in allem drin. Alles drin ist in mir. Da sind dann diese mystischen Erfahrungen. Da kann man tatsächlich Erklärungsversuche mit diesen bildgebenden Verfahren machen. Ich finde das zum Teil sehr interessante Informationen. Was mir aufgefallen ist, das Buch teilt sich in drei Teile. Erster Teil, sachlich. Ein Reporter, ein Journalist will wissen, was Sache ist. Er beschreibt das sehr persönlich. Zweiter Teil, Selbsterfahrung. Naja, da würde ich sagen, das hat mich nicht so überzeugt. Es ist interessant, wie schwierig das teilweise war, bis er das mal alles hingekriegt hat. Aber als er dann seinen Trip beschreibt, naja, das ist dann auch irgendwie nicht so richtig überzeugend. Und im dritten Teil merkt man richtig, da hat doch irgendwas mit ihm, ist da passiert. Er ist plötzlich nicht mehr der sachliche Beobachter. Er nimmt Partei für LSD, für psychedelische Substanzen. Und das ist dann natürlich ein bisschen diskussionswürdig. Aber ich finde es insgesamt ein interessantes Buch. Zumindest den ersten Teil und Teile des zweiten Teils haben mich sehr interessiert. Dann wurde es ein bisschen lang.
Mir ging es ganz ähnlich wie Ihnen. Die Schilderung der Drogenerfahrung selbst, die fand ich zwar spannend, aber sie reicht natürlich nicht an das ran, was andere schon vor ihm geleistet haben. Also Aldous Huxley kann man ja da nennen. Oder auch T.C. Boyle schildert das als Roman, als routinierter Romanautor eben viel plastischer, was da im Kopf tatsächlich passiert, wenn man auf so einem Trip ist. Da fällt er ein bisschen zurück. Aber ich finde, was Michael Pollan das Buch wirklich bemerkenswert macht, ist, er macht sich auf die Suche nach all diesen Protagonisten, die da irgendwann mal wichtig waren oder noch wichtig sind in der Psychedelikforschung, und da tauchen wirklich die schillerndsten Typen aller Couleur auf, also von den spirituellen Pilzjüngern, die Sie schon angesprochen haben, Herr Lange, die glauben, Magic Mushrooms seien in Wahrheit die wirklichen Herrscher der Welt, weil sie die menschliche Gehirnentwicklung überhaupt erst möglich gemacht hatten. Dann geht's zu Silicon Valley Millionären, die im Verborgenen an der Rehabilitierung von LSD und Co. arbeiten, bis hin zu Dutzenden sehr seriösen Forschern, die in zwar noch kleinen, aber methodisch inzwischen sehr sauberen Studien eben zeigen konnten, der therapeutische Nutzen dieser Drogen, die, wenn man sie richtig einsetzt, auch gar nicht süchtig machen, der ist enorm, wenn eben das Set und das Setting stimmen. Also ich finde ein sehr gelungenes Sachbuch, weil es Barrieren im Bewusstsein und im Denken auch abräumt, wenn man sich darauf einlässt. Wie ist es Ihnen gegangen, Frau Röhlich?
Anders. Für mich war von Anfang an dieser Autor jemand, so habe ich ihn empfunden, als der jetzt so am Ende seiner Karriere ist und sich denkt, da muss doch noch was kommen. Er hat Midlife-Crisis etwas verlängert.
Er ist um die 60, ne?
Über 60 und sucht noch irgendwas und hatte sich darauf verlagert. Und es war für mich von Anfang an ein Bias da. Er beschreibt alle möglichen Leute, die er trifft, Forscher, Pilzkundige. Die werden dann, mal haben sie Bart, mal haben sie, sind sie schlaksig, groß, sehr, immer sehr stereotyp beschrieben. Diejenigen, die jetzt gegen diese Forschung sind, die die LSD nicht so prickelnd finden, die werden eher, der hat in PNAS veröffentlicht. Das heißt, ich hatte von Anfang an das Gefühl, da versucht mich jemand in eine Richtung reinzudrängen. Dann natürlich die Dreiteilung des Buches ist ganz klar. Und am Ende ist er mir einfach viel zu unkritisch und eines Sachbuchautoren, ja, ich möchte wirklich deine harsche Kritik machen, unwürdig.
Also im letzten Teil hat man tatsächlich das Gefühl, da ist ja auch ein Erleuchteter durch die Erfahrung, die er gemacht hat. Das lassen wir mal so stehen, vertiefen wir ja, vielleicht.
Das ist gleich. Teilnehmende Beobachtung, ja. Das ist genau das Konzept. Das ist ja im Sachbuch und im Journalistenbereich ein umstrittenes Konzept, aber was in letzter Zeit natürlich immer häufiger gemacht wird, weil man da manchmal auf Dinge stößt, auf die man sonst nicht gestoßen wird, wenn man nur die Fakten aufzählt.
Was aber in dem Fall gefährlich ist, denn es geht um Stoffe, die vielleicht zwar nicht körperlich abhängig machen, wo man aber immer ein psychisches Abhängigkeitspotenzial befürchten muss. Und zwischen einem medizinischen Einsatz und einer Freizeitdroge ist ja nochmal ein riesiger Unterschied.
Für mich hat dieses Buch trotzdem auch durch diese Selbsterfahrung eben so den Hauch von Authentizität gewonnen, die der Autor sonst für mich nicht gehabt hätte, glaube ich. Aber lassen wir es mal so stehen, ist ja auch schön, wenn wir uns hier nicht alle einig sind. Fassen wir erst nochmal alles Wichtige zu diesem Buch von Michael Pollan zusammen. Verändere dein Bewusstsein. Hier nochmal die wichtigsten Infos in Kürze.
Verändere dein Bewusstsein. Was uns die Psychedelikforschung über Sucht, Depression und Transzendenz lehrt. Das Buch von Michael Pollan wurde übersetzt von Thomas Gunkel. Es ist erschienen im Verlag Antje Kunstmann, hat 450 Seiten und kostet 26 Euro.
Zwei Bücher über die Macht und die Chancen und Risiken psychedelischer Drogen. Der Roman von T.C. Boyle und das Sachbuch von Michael Pollan. Ich würde gern noch mal auf T.C. Boyle zuerst zu sprechen kommen. Der hat einen fabelhaften Prolog geschrieben, wo er schildert, wie der Sandoz-Chemiker Albert Hoffmann, Sie haben ihn vorhin schon kurz erwähnt, Herr Lange, ohne den Namen zu nennen, also Albert Hoffmann 1943 versehentlich die psychoaktive Wirkung von Psilocybin entdeckte, als er sich beim Kontakt mit einer Mutterkornbindung vergiftet. Und T.C. Boyle erzählt diese Geschichte aus der Perspektive seiner Laborantin. Fand ich extrem originell, spannend und unterhaltsam beschrieben. So toll kriegt man Wissenschaftsgeschichte sonst eigentlich selten dargeboten, oder?
Obwohl der Albert Hoffmann auch ein toller Erzähler ist, den habe ich mal im Original gehört. Also der hat auch, da baut T.C. Boyle drauf auf, der hat da wirklich auch einen schönen Stoff, würde ich sagen. Da ist wirklich ein ganz biederer, seriöser Wissenschaftler, der wirklich mit dem ganzen Drogenkram nichts am Hut hat und der plötzlich in höhere Sphären abhebt.
Ja, ich fand den Roman eigentlich fast vertrauenswürdiger als das Sachbuch. Weil dieser Roman, ich weiß nicht, ob ich jetzt Herrn Boyle damit Unrecht tue, aber ich hatte so das Gefühl, der weiß, worüber er redet und er kennt die Fallstricke. Und er hat es geschafft, es eigentlich sehr informativ auch rüberzubringen. Zwar nicht so, was sich jetzt im Gehirn genau verändert und welche Bereiche abgeschaltet werden, aber er hat die Wirkungen sehr gut beschrieben.
Wobei Michael Pollan ja aber doch mit einer wichtigen Fehlwahrnehmung sozusagen gerade rückt. Die Rolle von Timothy Leary, die auch bei T.C. Boyle als sehr wichtig beschrieben wird, die ist offenbar historisch stark überschätzt, was die Erforschung der Psychedelika angeht. Man lernt bei Michael Pollan, andere waren lange vor Timothy Leary auf dem Gebiet tätig, haben nur nicht so laut auf den Putz gehauen. Und Michael Pollan schreibt, Learys Post-Harvard-Mätzchen trugen zur moralischen Panik bei, die Psychedelika inzwischen umgab und die Forschung dem Untergang weihte. Also Michael Pollan sagt, Timothy Leary hat letztlich diese Forschung um Jahrzehnte zurückgeworfen. Wäre alles anders gekommen, wenn Leary nicht da gewesen wäre? Oder das wenn er weiß, anders gewesen wäre?
Ich glaube, das weiß man nicht so
das
richtig.
Können wir nicht sagen,
denn irgendeiner wäre vielleicht auch abgedriftet. Aber natürlich ist eine Chance vertan worden, denn als Medikament, als für psychisch Kranke beispielsweise, kann es ja durchaus Wirkungen haben, die jetzt nicht erforscht worden sind, weil einer abgedreht ist. Nur vielleicht wäre sonst jemand anders abgedreht.
Und Pullen beschreibt es ja auch. Es ist diese schiere dionysische Kraft, die immer wieder auch Forscher erwischen wird. Wenn die einfach da sagen, wir halten uns zurück und wir beobachten nur, dann ist es vielleicht auch schwer, wenn man all diese Wirkung sieht und alles beschreibt und plötzlich sagt, ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Und deshalb ist dieses Risiko tatsächlich vorhanden. Aber ich finde, die starke Seite des Buches ist tatsächlich, dass er die Fragen stellt, die jetzt auf die Forschung zukommen. Jetzt müssen wir überlegen, was ist denn das Ich im Bewusstsein? Da gibt es so viele Forschungen, die uns zugegebenermaßen nur langsam vorwärts gebracht haben. Aber da können diese Substanzen helfen, weil sie wirklich zeigen, wie kann denn eine chemische Substanz, ja, sag ich mal, mystische Gedanken erzeugen. Das passt ja erstmal nicht zusammen. Diese beiden Felder zusammenzubringen, das ist eine ganz große Aufgabe der Hirnforschung. Wobei natürlich bei der Lösung bleibt das Buch zwangsläufig offen, weil man kann die Frage bisher nicht
und
beantworten.
Und ich finde es jetzt auch mit Blick auf Patienten, ist es eine andere Sache, als jetzt damit das Ich zu erforschen. Denn man weiß ja nicht, was man alles auslöst. Und nachher sind die Versuchskaninchen wirklich die, die dann Folgen haben, die man gar nicht absehen kann. Also diese Forschung muss sehr vorsichtig angegangen werden. Und da kommt mir das bei Herrn Pollan einfach zu optimistisch rüber. Es ist interessant, es kann wichtig werden, vor allen Dingen in bestimmten Bereichen, aber da muss sehr viel mehr Vorsicht walten, als heute abzusehen ist.
Wobei Michael Pollan ja schon auch dafür eintritt, das nur unter strengen therapeutischen Kriterien künftig anzuwenden. Er hat ein spannendes Beispiel von einem Krebspatienten, Patrick Mattis. Der macht einen Psilocybin-Trip, weil er große Angst vor dem Sterben hat und ist danach völlig verändert, hat leuchtende Augen und spendet plötzlich die 17 Monate, die er noch zu leben hat, allen in seinem Umfeld einen immensen Trost, weil er einfach die Angst vor dem Sterben komplett verloren hat durch diese halluzinogene Erfahrung. Also das zeigt ja schon, es könnte sich lohnen, darüber nachzudenken, das unter kontrollierten medizinischen Voraussetzungen öfter wieder einzusetzen.
Ja, das ist aber ein Sonderbereich der Forschung.
Und es ist erstmal ein Einzelfall. Als Wissenschaftler würde ich sagen, das muss man wirklich auch mit mehreren Probanden, vielleicht auch mit Patienten, wo man weiß, man könnte ihn eventuell wirklich medizinisch nutzen. Dann kann man ja die Fragestellungen zum Ich-Bewusstsein parallel erforschen. Das macht man ja zum Beispiel auch in der Epilepsietherapie, dass man sagt, wir behandeln die Epilepsie und untersuchen so nebenbei so ein paar kleine Fragestellungen, die definitiv dem Patienten nicht schaden. Da könnte man vorsichtig vorgehen. Also ich glaube, dass dieses Buch schon einige wichtige Türen aufmacht, dass es leider vielleicht zu wenige oder, wie Dagmar Röhrlich sagen würde, vielleicht die falschen Antworten liefert.
Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. So viel zu den Pforten oder Türen der Wahrnehmung, die da aufgestoßen werden von diesen beiden Büchern. So viel zu unserem literarischen Drogentrip für heute. Mein persönlicher Tipp wäre, lesen Sie einfach beide Bücher, am besten in der hier vorgestellten Reihenfolge. Wie immer nehmen wir uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um Ihnen weitere Bücher vorzustellen, die uns aufgefallen sind, die uns gefallen haben. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze.
Durchgeblättert.
Flatulenz bei Tieren spielt im Kanon der Literaturklassiker ja spätestens seit John Irvins Roman Das Hotel New Hampshire eine wichtige Rolle, wo ein furzender Hund eingeschläfert werden muss, was dann zu intensiven familiären Verwicklungen sorgt. Aus wissenschaftlicher Sicht allerdings wurde das Entweichen geruchsintensiver Dämpfe aus dem tierischen Verdauungstrakt bislang eher stiefmütterlich behandelt. Die Zoologin Dani Rabiotti und der Ökologe Nick Caruso schließen diese Lücke nun mit einem eindrucksvollen Rundumschlag zur tierischen Flatulenz. Ausgehend von der Leitfrage, ob eine bestimmte Tierart überhaupt pupsen kann, schreibt das Autorenduo über die Darmwinde von Schlangen, Pavianen, Tausendfüßlern, Nashörnern, Florfliegen und dutzenden anderen Tieren. Und im Kapitel über Frösche erfährt der Leser dann zum Beispiel, dass bis heute unklar ist, ob die furzen können. Immerhin haben Forscher aber herausgefunden, dass Kaulquappen, die mit Grünteeblättern gefüttert werden, derart große Gasblasen in ihrem Darm entwickeln, dass sie mitunter für längere Zeit rücklings im Wasser treiben. Ob die Gärgase dann am Ende vorne oder hinten an der Kaulkappe rauskommen, dass es noch offen sicher ist, nur wenn sie nicht rauskommen, kann das tödliche Folgen haben. Erkenntnisse wie diese machen die Lektüre echt zum puren Lesensvergnügen und die witzigen Illustrationen von Ethan Kocek, die zaubern garantiert jedem ein breites Schmunzeln ins Gesicht. Pups heißt das Buch. Erstaunliches zur tierischen Flatulenz ist der Untertitel. Geschrieben wurde es von Nick Caruso und Dani Rabiotti, illustriert von Ethan Kocek. Es ist im Verlag Nagel und Kimche erschienen. 143 Seiten kosten 15 Euro. Michael Lange, was ist Ihnen noch untergekommen?
Leonardo, der Mann, der alles wissen wollte, von Bernd Röck. Ja, Leonardo da Vinci, den kannte ich bisher als Künstler von Weltrang, Maler, Fürst, Architekt, Baumeister, Stadtplaner, ideenreicher Erfinder, Ingenieur, Naturphilosoph und Anatom. Kaum zu glauben, was der alles gemacht hat. Und dann lese ich dieses Buch, der ist noch viel mehr. Der war Eventmanager, Bühnenbildner, Kostümbildner, Handwerker, Musikant, aber auch Plagiator und Angeber und Werbefachmann in eigener Sache. Und dieses Werbeprojekt läuft so gut, dass es immer noch trägt, dass er immer noch einer der teuersten Maler aller Zeiten ist und als der Erfinder von fast allem gilt. Aber er war wirklich ein starker Typ. Das kommt in diesem Buch von Bernd Röck sehr gut raus. Er zeichnet das facettenreich. Es ist wirklich ein Zeitgemälde aus der Renaissance mit Details und Zitaten. Ein richtiges Feuerwerk. Und was ich daraus als Fazit ziehen kann, Leonardo da Vinci war vor allem eines, er war unglaublich neugierig. Er war nicht der Mann, der alles wusste, er war der Mann, der alles wissen wollte. Und genauso heißt der Titel, Leonardo, der Mann, der alles wissen wollte, eine Biografie von Bernd Röck, erschienen bei C.H. Beck, 429 Seiten für 28 Euro.
Dagmar Röhlich, was ist Ihnen noch untergekommen?
Ja, ich habe mich mal mit den Dinosauriern beschäftigt. Stellen Sie sich mal einfach vor, Sie stehen am Hauptbahnhof von Peking und müssen den Zug nach Jinzhou kriegen und können kein Chinesisch lesen. Sie müssen also die Schriftzeichen auf der Fahrkarte mit dem vergleichen, was dann im Bahnsteigen steht. Die Abfahrt rückt immer näher. Wunderbare Szene fürs Kopfkino, sehr rasant. Und so ist das ganze Buch Aufstieg und Fall der Dinosaurier geschrieben von Steve Brusatte. Er hat ein Paläontologe, er hat einfach da ein Händchen dafür, mit viel Werf und mit viel Rasanz die Geschichte der Dinosaurier mit all ihren vielen Katastrophen, die es da gibt, wiederzugeben. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass ähnlich wie die Menschen heute auch die Dinosaurier die gesamte Welt bevölkert haben. Und ganz am Ende fragt er sich dann auch, ob unser Schicksal auch ähnlich sein könnte, statt Asteroideneinschlag dann Klimawandel. Aufstieg und Fall der Dinosaurier, eine neue Geschichte der Urzeitgiganten von Steve Brusatte, übersetzt aus dem Englischen von Nicolas Palacieux, Piper Verlag, 416 Seiten für 24 Euro, ein rasantes Buch.
Klingt spannend. Und mit diesem letzten Buchtipp geht die Auslese für heute auch schon allmählich wieder zu Ende. Alle wichtigen Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de/wissenschaft. Bleibt mir nur noch Dagmar Röhlich und Michael Lange zu danken fürs Bücherlesen und Mitdiskutieren an dieser Stelle. Ich danke fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Krauter.